Wenn es so wäre, dass die Leute, die erfolgreich sind oder die reich sind oder berühmt, wie auch immer, wenn es denen allen auch noch immer total gut gehen würde, wenn das sozusagen proportional die eigene Befindlichkeit zum Grad des Reichtums oder so, dann wäre das ja, das wäre wirklich ungerecht. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass viel, viel eher Leute, die ein eher einfaches und bescheidenes Leben führen, dass die oftmals wirklich das denen besser geht. Und das sieht man auch, wenn man in der ersten Klasse reist, in der Deutschen Bahn zum Beispiel, sieht man sehr viel schlecht gelauntere Leute als in der zweiten Klasse. Das ist auffallend, ja. Die sind immer die das jetzt leisten können, die sind immer, wirken immer in Hetze, in innerer Unruhe, immer genervt und kaum mal irgendwie gut gelaunt. Und das kann ich für mich leider auch, ist auf mich übertragbar durchaus, aber das ist mir immer wieder aufgefallen.
So, ich glaube, 99% aller deutschen Sätze werden mit so begonnen.
Genau, so, und mir fällt auch immer auf, dass wenn geschaltet wird zu Reportern, Nachrichtenreportern, sagen die entweder ja, also oder irgendwie so einen einleitenden Lautstummel.
Ja, das Wasser ist schon wieder gestiegen.
Genau.
Ja, du hast vollkommen recht. Also wer es noch nicht verstanden hat, beziehungsweise gemerkt hat, ich sitze hier mit Heinz Strunk. Heinz Strunk ist Schriftsteller, Musiker, Hörspielproduzent, Satiriker und Schauspieler und hatte seinen riesengroßen Durchbruch mit seinem Debütroman Fleisch ist mein Gemüse. Und spätestens, wenn ich sage, dass Studio Braun auch zumindest mit einem Drittel auf seine riesengroße Kappe geht, müsste klar sein, wer oder was heute vor mir sitzt. The King of Telefonstreiche und The King of wunderbare, schöne Sätze, Heinz Strunk, in einer neuen Folge vom DB-Podcast unterwegs mit. Hallo Heinz.
Ich grüße dich, Sebastian.
Wir können uns duzen, ja? Weil wir kennen uns ja. Wir haben uns ja schon das ein oder andere Mal gesehen. Und dementsprechend können wir uns auf das Du einigen.
Sebastian Mergel ist mein heißer Draht, wenn ich mal Einlass begehre in die Bullerei.
Das stimmt,
dann muss ich ihn nur anrufen und dann Sesam, öffne dich.
Der heiße Draht, kannst du dich daran noch erinnern, der 100.000-Mark-Show mit Ulla Kock am Ring?
Ja, selbstverständlich.
Da habe ich mitgefiebert. Ja. Beim heißen Draht.
Ich kann mich zwar daran erinnern, aber ich bin kein intimer Kenner der Sendung und weiß das nicht mehr so ganz genau.
Ich glaube.
Aber der heiße Draht, also das, wenn du jetzt anspielst auf mein Engagement als Telefonwitzemacher, das liegt schon so lange zurück. Das war zwar irgendwie ganz, ganz gut und ich würde mal sagen, da sind einige Klassiker entstanden. Aber wie alle Sachen, die ich damals gemacht habe, bis 2004, hat sich das überhaupt kommerziell gar nicht durchgesetzt, leider. Das war blieb in so einer, wie man so sagt, in so einer Blase von Hamburger coolen, subkulturellen, Punk, Intellektuellen und so. Und das hat aber nie den Mainstream erreicht, obwohl es wirklich verdient hätte.
Also Telefonstreiche haben ja viele gemacht. Ich habe das auch gemacht. Ich habe das wirklich geliebt. Ich glaube, ich war auch gar nicht so unkreativ. Natürlich nicht lange so kreativ wie ihr. Ich kann mich nur erinnern, wir sind drei Jungs zu Hause und irgendwann fing mein Vater an, die Telefonabrechnung der Telekom aufschlüsseln zu lassen mit Nummern. Und wir mussten dann immer alle, jeder hatte eine andere Farbe für einen Marker und mussten die Telefonnummern, die wir angerufen haben, markern. Und es wurde uns vom Taschengeld abgezogen, weil diese Telefonstreiche komplette Überhand genommen haben.
Aber das ist ja ein herrliches Regiment, ist dein Vater da.
Ja.
Strenges, herrliches Regiment.
Anwalt.
Sehr kreativ, ja toll. Jeder musste das anmarken, ja. Das ist ja wie am Pranger.
Pink, grün und gelb.
Toll, wirklich tolle Idee.
Ja, wir waren jung genug, um Angst zu haben zum Scheißen. Also da habe ich mich wirklich um die eine oder andere Packung
Panini-Bilder gebracht. Sehr sympathischer Typ, dein Vater.
Absolut. Nein, tatsächlich. Heinz, also wir sitzen in der Bahn an einem sehr warmen Sommer, Frühsommertag und fahren wohin?
Nach Berlin und es ist gefühlt eigentlich schon Hochsommer.
Ist, ich glaube,
heute sind es 28 Grad, also das sind doch schon hochsommerliche Bedingungen.
So, also wenn ich dich jetzt einschätzen müsste, würde ich sagen, du bist kein Hochsommertyp.
Ganz genau. Ich finde das gerade in Deutschland jetzt in den letzten Jahren ist immer so schrecklich, dass der sich endlos dehnende Winter, der meistens bis in April geht oder wo es wirklich kühl und ungemütlich wird, und dann der jähe Umschlag in den Hochsommer. Also man gefühlt ist diese schönste Zeit des Jahres, nämlich der Frühling mit milden Temperaturen, ist nur so ganz kurz und dann wird es gleich schnell unerträglich. Wir wissen ja, wem wir das zu verdanken haben, aber es ist trotzdem
Merkel.
Blöde. Ja, wahrscheinlich Helmut Kohl noch.
Helmut Kohl.
Das Vermächtnis des Helmut Kohl. Das ja, müssen wir jetzt ausbaden, die letzte Generation hier.
Wir wissen es, wem wir es zu verdanken haben. Also, ich habe eben schon so ein bisschen erzählt, wer du bist, was du bist und woher man dich kennt. Und das ist ja wirklich eine ziemlich bunte und eine sehr große Schatulle. Wobei ich eigentlich sagen würde, du passt in keine Schatulle rein, oder?
Naja, also so irgendwie, ich würde mal schon sagen, ach nee, Oberbegriff vielleicht Humor und Sprache. Das sind so meine Dinge, die mich so umtreiben. Aber es ist schon richtig, dass ich verhältnismäßig viel gemacht habe und in aller Unbescheidenheit verhältnismäßig viel auch gut gemacht habe. Nicht? Es gibt ja viele, also das Schlimmste ist immer, wenn so Schauspieler oder so, die eigentlich sonst nicht viel los haben, wenn die irgendwann mal ein Kinderbuch veröffentlichen.
Ja.
Weil so das ist so das Einfachste, was man so machen kann, so ein Kinderbuch mit so Krickelfiguren und so Krickelschrift und so bescheuerten Geschichten. Und für die meisten Leute gilt tatsächlich Schuster bleibt bei deinen Leisten. Nicht? Und ich behaupte mal, dass ich eine ganze Menge Sachen relativ gut kann. Ich komme ja von der Musik und habe mir alle anderen Sachen Learning by Doing mäßig drauf geschafft. Und mittlerweile habe ich doch schon eine ganz schöne, mit meinem biblischen Alter von 61 eine ganz umfangreiche Palette an Dingen, die ich einigermaßen gut beherrsche.
Und gibt es irgendein Ding auf dieser Palette, wo du sagst, das war ein totaler Rockkrepierer, das hätte ich mal gar nicht machen sollen?
Da gab es wahrscheinlich diverse, also das ich hätte machen sollen, würde ich nicht sagen, aber also ich war tatsächlich mal 1997 war ich der Lippeneismann.
Ach,
ja, war ich tatsächlich, wurde ein Werbespot mit mir gedreht, mit mir als Hauptdarsteller und das war das erste Mal, dass ich vor einer Kamera überhaupt stand. Ich wollte gar nicht zum Casting gehen, weil ich dachte, ich kann das sowieso nicht. Bekam dann am nächsten Tag den Anruf, dass die Wahl auf mich gefallen sei. Und dann habe ich damals für unfassbare 35.000 Mark, das war wirklich ein fürstliches Gehalt, habe ich dann den Lippeneismann gemacht. Zwei Spots liefen sehr prominent im Fernsehen. Und ich wähnte mich schon in der Nachfolge des Littermanns. Und mir wurde auch eine lang anhaltende Karriere als Werbefigur in Aussicht gestellt, was mich damals, heute würde ich das gar nicht mehr in Erwägung ziehen, aber damals, als ich ging mir wirklich schlecht, ich war noch Tanzmusiker, habe also immer gar nichts verdient und das schien mir himmlische Aussichten zu sein. Endlich berühmt und sei es nur als Lippeneismann. Und das wurde aber die Kampagne wurde nach einem Vierteljahr quasi ohne Begründung eingestellt und dann saß ich wieder auf der Straße und das waren so Sachen, die sich so durchzogen. Ich habe dann auch ein halbes Jahr später, ich habe einen Piloten mal gemacht für ProSieben, wo ich Teil eines Comedy-Ensembles war. Das hat aber nie das Licht der Öffentlichkeit erreicht. Das blieb also bei den Piloten.
Wie das bei so einem Piloten meist leider ist, ne?
So, ne? Und und dann war das nächste waren dann meine 4 Einsätze in der Sat.1-Wochenshow. Damals für mich auch Riesenchance und ich dachte, jetzt endlich kriege ich es mal hin. Mir wurde dann leider auch, ich wurde irgendwann auch nicht mehr angerufen. Ich habe das auch nicht so besonders gut gemacht, muss ich sagen, das habe ich nicht besonders gut gemacht. Und dann, das nächste war in Berlin Radio Fritz, eine Sendung, eine Personality-Show. Das war die Nachfolge vom Frühstücksradio, die Jürgen-Dose-Schau, auch nach einem Jahr war Feierabend. Und dann das letzte. Also sozusagen der letzte Station vor meinem literarischen Debüt Fleisch und mein Gemüse war dann Fleischmann TV auf Viva. Eine Sendung, wo ich eine Call-In-Sendung, die täglich lief und wo ich eine Cartoon-Figur animiert habe, also besprochen habe. Und auch das währte gerade mal ein halbes Jahr. Und da war ich wirklich Ende 2003, Anfang 2004, war ich wirklich in jeder Beziehung echt am Ende. Also wirtschaftlich, ich war schon 41 und dachte so, das war's jetzt. Und dann dachte ich noch, jetzt warte ich nochmal die Veröffentlichung von diesem komischen Buch ab, die für Oktober geplant war. Und ich weiß gar nicht, wie ich das Jahr überhaupt überstanden habe. Es war wirklich sehr, sehr dramatisch und diese Fleisch und mein Gemüse, dass das so auch sowas wurde, da hat ja keiner mit gerechnet. Eine Geschichte über eine norddeutsche Tanzburger Band, das war so das Glück meines Lebens.
Das ist ja komplett irre. Also ich bin, ich kann ja hier meine ganzen Notizen beiseite legen, das bietet ja so viel Stoff. Ich würde gerne 5 Schritte zurückgehen. Lipton-Eismann, also für all die Zuhörer, die es nicht wissen, es ist kein Eismann, sondern es ist der Lipton-Eistee. Ne? Ich glaube, man hatte
genau,
zu der damaligen Zeit dieses L mit den 2 Fingern gemacht. Weißt du noch, was du mit 35.000 Mark gemacht hast?
Ich vermute mal, dass ich irgendwie die allerärgsten Schulden abgetragen habe und ich glaube, das kann kaum was übrig geblieben.
Schulden für Waschmaschinen und Haushaltsgeräte oder?
So, ja, ich muss aber sagen, ich kann mich auch nicht mehr daran erinnern. Ich weiß nur, dass ich damals mit sehr wenig Geld grundsätzlich ausgekommen bin. Ich glaube, so viel Schulden waren es gar nicht, aber ich würde mir sicher auch was geleistet haben, aber ich habe kein Tagebuch geschrieben, deswegen weiß ich das nicht.
Glaubst du, du bist ein guter Gast, also Gast für die Öffentlichkeit in so einem Podcast oder in einer Talkshow oder wo auch immer?
Ich denke ja.
Ich denke nämlich auch, weil du schonst dich ja selbst nicht. Also man merkt es ja jetzt schon, du nimmst kein Blatt vor den Mund, auch wenn es um deine eigenen Verfehlungen des Lebens geht, in Anführungszeichen Verfehlungen des Lebens. Und du redest ja auch offen darüber in deiner Biografie sozusagen, dass du Misserfolge hattest, unter Psychosen leidest oder gelitten hast, auch mal Bekanntschaften mit Depressionen und so gemacht hast. Ist das dein Wesen?
Ich habe das bei mir entweder mittelbar über die Literatur mal so versucht zu verpacken, dass das irgendwie was hat, worüber die Leute freuen, dass da jemand bereit ist, aus dem persönlichen Nähkästchen zu plaudern und das auf eine irgendwie, das war ja immer die Rückmeldung, die ich bekomme, auf eine okay Art und Weise.
Total. Und ich es heißt ja auch immer, dass Heinz Strunk über einen, also ein Maler verfügt über einen besonderen Strich und dass Heinz Strunk über eine besondere Art und Weise von Aneinanderreihung an Worten verfügt. Und das stimmt ja tatsächlich. Also du kriegst es ja wirklich hin, in all deinen Büchern Sätze zu kreieren, die irgendwie hängen bleiben. Mal, weil einem schlecht dabei wird, weil sie so eklig geschrieben sind. Mal, weil man sich wiedererkennt, weil sie aus dem Leben gegriffen sind, aber in die richtigen Worte gefasst sind. Und mal unglaublich berührend und emotional. Ist das einfach nur Talent oder dauert das ein bisschen, bis du diese Sätze hast?
Nee, das dauert schon. Das ist irgendwie, also Talent muss man sowieso, das ist Voraussetzung, da braucht man gar nicht drüber zu reden, ja, und so. Stimmt. Und den meisten Leuten, auch in meinem Umfeld, fehlt es so ein bisschen an Fleiß und Ehrgeiz. Und deswegen kommt denn oft auch so wenig bei rum und man sieht auch irgendwie oft keine richtige Entwicklung. Und ich bemühe mich immer, übender Fleiß, nenne ich das Prinzip, bemühe mich da immer irgendwie weiterzukommen und mich also vor allem literarisch irgendwie weiterzuentwickeln.
Wie übt man Fleiß?
Indem man zum Beispiel, integraler Bestandteil meiner Arbeit ist Lesen. Selber sehr viel lesen, ja. Und zwar grundsätzlich keine Unterhaltung, sondern nur so, im Moment lese ich ausschließlich Bücher, die mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnet wurden. Das ist eine der wichtigsten amerikanischen Auszeichnungen. Ich bin großer Fan von nordamerikanischer Literatur. Ich glaube, das ist die führende Literatur auf der Welt. Man kann auch mal sagen, aus Amerika kommt gleichzeitig das Beste und das Schlechteste. Das ist das Amerika-Prinzip. Und ja, so viel lesen und viel irgendwie immer versuchen, irgendwie so weiterzukommen, inhaltlich, stilistisch und so. Stilistisch ist man sowieso nie am Ende und immer sich von den Großen das abgucken, wie machen die das? Und das so läuft das. Und so habe ich mich, glaube ich, auch von Fleisch mal Gemüse, war ja so ein bisschen so das große Aufatmen in meinem Leben. Das war aber noch lange noch nicht so, dass ich dann auf der sicheren Seite mich wähnte. Und da, ich wurde auch am Anfang, glaube ich, so als so Comedy-Autor oder so Leichtgewicht oder unterhaltender Typ irgendwie gesehen, also von den meisten. Und dann kam halt der Goldene Handschuh. Und das war eine ganz andere Wahrnehmung meiner Literatur. Und seitdem habe ich wirklich das Gefühl, dass mir nichts mehr Großartiges passieren kann. Also kein Absturz.
Finanzieller Natur.
Ja, oder ja, das auch. Also das impliziert das auch. Nicht, also dass ich in der Versenkung verschwinde und entsprechend auch nichts mehr verdiene.
Hat Fleisch ist dein Gemüse dich gerettet, auf gewisse Art dein Leben gerettet?
Ja, voll.
Oder ist das zu theatralisch?
Nö, überhaupt nicht. Also es war für mich klar, dass ich jetzt, wo ich schon so viel Mist erlebt hatte, also ich wollte nicht unter irgendwelchen Bedingungen weiterleben, so habe ich nie am Leben gehangen, sondern ich wäre nicht zurück in die Tanzmusik gegangen. Ich hätte auch keinen Taxischein gemacht oder so. Es war eigentlich so, in dem eben schon skizzierten Jahr 2003, 2004, dachte ich, es geht wirklich nicht weiter ich warte das doch mal ab, diese Veröffentlichung des Buches, mal sehen, vielleicht geschieht noch ein Wunder. Ich habe da wirklich nicht dran geglaubt, ohne jetzt kokett sein zu wollen. Und dann, wenn das auch gefloppt wäre, dann glaube ich wirklich, dass ich das nicht länger ausgehalten hätte.
Das heißt, sind die ersten 41 Jahre deines Lebens grauenvolle Lehrjahre gewesen oder würdest du jetzt im Rückblick sagen, die besten Lehrjahre deines Lebens?
Nö, also so durchgehend grauenvoll verlaufen keine Biografien. Das, ich würde sagen, dass ich eine ganz, ganz schöne, fast glückliche Kindheit hatte, die dann leider mit der Krankheit meiner Mutter irgendwie ein jähes Ende fand. Und dann
hatte ich. Sie hatte eine Psychose, ne?
Ja, ja, also war bis zum Ende ihres Lebens war sie schwer krank. Also von 74 bis 98, also immerhin 24 Jahre. Und ja, und meine, ich hatte ja diese bereits erwähnte, ich hatte so eine Cannabis-Psychose mit 18, die wirklich dramatisch war. Und ich war über viele Jahre irgendwie so lebensuntüchtig, gar nicht lebensrichtig, lebensfähig. Das ist auch der Grund, weswegen ich nie studiert habe oder keine Ausbildung gemacht habe. Und die Jahre meiner Adoleszenz, die verliefen, die waren wirklich nicht schön. Aber es gab zwischendurch natürlich immer wieder Phasen, ein paar Wochen, ein paar Monate, die waren irgendwie ganz okay. Ne? Aber insgesamt war, das hat Tina Turner gesagt in einem ihrer letzten Interviews. Das fand ich ganz, das ist mir richtig hängen geblieben. Mein Leben war bunt, es war aufregend, es war unglaublich erlebnisreich, aber schön war es nicht. So, und das habe ich sofort verstanden.
Aber was könnte sie damit meinen? Schön war es nicht, weil es anstrengend gewesen ist?
Ja, ich meine, allein ihre grauenhafte Ehe mit Ike Turner. Mhm. Und die Zeiten, wo sie bis zu ihrem Comeback 1983 oder 84 komplett abgeschrieben war und so. Und dann hat sie ihre beiden Kinder verloren. Die sind ja gestorben, quasi die Krankheit, Suizid oder so. Und das war schon irgendwie, ich glaube, dass die hatten schweres Leben gehabt, aus aller Erfolge.
Hast du sie mal live gesehen?
Nee.
Ich hab sie zufälligerweise mal live erlebt. Der hat eine unglaubliche Energie. Also
ja, sagen ja alle. Ich war in der FAZ oder in der Taz war das irgendwie. Tina Turner, wenn sie auf die Bühne war, Bühne kam, eine war sie da sofort total. Sofort und total.
Ja.
Und das habe ich gleich verstanden.
Wie ein Lichtschalter. So. Also wirklich.
Ja, so.
Also völlig absurd. Also gut, dann.
Und im Übrigen ist es ja so, und das ist ja auch das Schöne, wenn es so wäre, dass die Leute, die erfolgreich sind oder die reich sind oder berühmt, wie auch immer, wenn es denen allen auch noch immer total gut gehen würde, wenn das sozusagen proportional die eigene Befindlichkeit zum Grad des Reichtums oder so, dann wäre das ja, das wäre wirklich ungerecht. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass viel, viel eher Leute, die ein eher einfaches und bescheidenes Leben führen, dass die oftmals wirklich, dass es denen besser geht. Und das sieht man auch, wenn man in der ersten Klasse reist, in der Deutschen Bahn zum Beispiel, sieht man sehr viel schlecht gelauntere Leute als in der zweiten Klasse.
Ja?
Das ist auffallend, ja. Die sind immer die das jetzt leisten können, die sind immer, wirken immer in Hetze, in innerer Unruhe, immer genervt und kaum mal irgendwie gut gelaunt. Und das kann ich für mich leider auch, ist auf mich übertragbar durchaus, aber das ist mir immer wieder aufgefallen.
Also du kennst ja wahrscheinlich auch den einen oder die andere Prominente mehr als der oder die Normalsterbliche. Du wirst es ja wahrscheinlich bestätigen können. Nur weil denen angeblich nach außen die Sonne aus dem Arsch scheint, ist es noch lange in Wahrheit nicht so.
Nee, überhaupt nicht. Und gerade also ich finde, ein ganz gutes Beispiel ist tatsächlich Madonna, die anstatt da mal irgendwie sich auf ihrem, was die erreicht hat in ihrem Leben, in ihrer jahrzehntelang, also das ist die berühmteste Popsängerin aller Zeiten, so, ne? Und wenn man sich anguckt, wie die irgendwie offensichtlich trotzdem nicht einfach mal so sagen kann, okay, Popmusik ist Musik von jungen Leuten für junge Leute, um mal ins zweite Glied zu treten, freiwillig, wie es überhaupt vielen Leuten gut täte, freiwillig mal zu sagen, okay, das war eine tolle Zeit und jetzt mache ich mal was anderes. Mhm. So, das gelingt ja nicht und das finde ich dann irgendwie, das tut mir dann leid, weil das irgendwie, da kann sie, wahrscheinlich sind Milliardärin oder so, aber da sieht man ja, dann kannst du dir Privatinseln und dreimastige Yachten. Jeff Bezos hat übrigens, als ich auf Mallorca war, hat er gerade mit seiner Yacht da irgendwie der zweiteuersten oder größten Segeljacht hat er da geankert irgendwie so. Und so, ich meine, der macht nun ganz agilen und fröhlichen Eindruck, der Bezos, ne? Aber viele eben nicht.
Was war das Letzte, was du bei Amazon bestellt hast?
Das war ein elektrischer Milchaufschäumer, der Firma Smag,
ein dänisches... Also du bist Smag-Fan, ne?
Ja, ist
ich
toll.
Ich erinnere mich noch, du hast diesen Toaster.
Nee, das ist alles KitchenAid.
Ah, das ist KitchenAid.
Und da KitchenAid aber keinen Milchaufschäumer im Programm hat, okay, und der aber so ähnlich aussieht, der von Smag, ja, und auch wirklich der beste ist, den ich bisher hatte, also in Rot, ne? Habe ich mir den bei Amazon bestellt.
Also das habe ich mir gemerkt und auch weiterempfohlen und praktiziere es seitdem auch selbst. Als du mal bei Fiete Gastro im Podcast zu Gast gewesen bist, hast du darüber gesprochen, dass du in deinen KitchenAid Toaster Franzbrötchen, die 1-2 Tage alt sind, reinlegst, sie runterdrückst, um sie dann zu toasten, und dann karamellisiert ja sozusagen Zimt ist das, ne? Und dann schmeckt es besonders lecker, das Franzbrötchen.
Ja, man kann auch Franzbrötchen halten sich unglaublich lange, und dieser KitchenAid Toaster hat den Vorteil, nach dem Toastvorgang kommt der raus, und wenn man ihn innerhalb von 30 Sekunden nicht rausnimmt, also ganz entfernt, dann geht er wieder in eine Warmhalteposition, ja, für 3 Minuten. Stimmt. Und das ist wirklich der Hammer.
Stimmt, ja.
Ich wüsste keinen anderen Toaster, also, der das hat.
Gut, also die Werbung haben wir abgefrühstückt. Ja. So, und dann kam irgendwann, ja, hast du eben schon angesprochen, der goldene Handschuh. Würdest du verstehen, wenn ich sage, dass ich den Film echt eklig fand?
Ja, ich finde den auch, also ist auch nicht so. Ich hätte das Drehbuch anders geschrieben. Aber das zum einen ist es so: Fatih wollte das machen und ich war sehr froh, dass er das gemacht hat. Ja, dass er das gemacht hat, und wenn man die Filmrechte verkauft, dann muss man dem Regisseur oder Drehbuchautor, in dem Fall war es in Personalunion, vollkommen freie Hand lassen. Und man darf sich nicht beklagen, wenn der Film nicht so wird wie das Buch. Ich finde das geradezu unverschämt, wenn Autoren dann immer so tun, ja, aber mein Buch und der Film ist doch so ganz anders geworden und so. Natürlich, der Film soll sogar anders werden als das Buch, ne? In dem Fall, finde ich, war es ein Fehler, den B-Plot, der im Buch sehr, sehr viel, sehr großen Raum eingenommen hat, nämlich die Geschichte einer Hamburger reichen Räderfamilie, überhaupt nicht stattfinden zu lassen,
den gibt's gar
sondern,
nicht.
Sondern das alles irgendwie komplett in dem Milieu des Handschuhs zu belassen, da wird schnell anstrengend und irgendwie auch öde, auch die Sprache und alles. Und dann fand ich das als Horror, als Thriller irgendwie deklariert wurde, fand ich auch unpassend, weil Honka trifft sich mit einer Frau und die Frau wird abgemurkst. Das ist ja nicht spannend. Und auf das eine oder andere Gemetzel hätte man sich auch verzichten können zugunsten von anderem.
Ja.
Aber das war nun mal Fatihs Entscheidung und das hat er so gemacht. Und deswegen gibt es keinen Grund für mich irgendwie blöd zu finden oder mich zu beklagen.
Also die Dame, die mir die Haare schneidet, die wohnt in dem Haus? Tatsächlich?
Im Honka-Haus? Zeissstraße.
Ja, und ich wohne Straße nebendran?
Ja.
Also ich bin sozusagen im Epizentrum, deswegen war ich natürlich auch deutlich interessierter am Ergebnis des Filmes,
ja,
respektive das Buch kannte ich natürlich, und da ist mir das auch aufgefallen. Aber weil du jetzt eben sagtest, wenn man die Rechte abgibt, dann muss, lapidar gesagt, der Autor damit leben und ruhig sein. Ich finde, man kann es aber schon verstehen, wenn der Autor angepisst ist und sich denkt, das war doch niemals meine Idee. Wie kann denn das passieren?
Also ich finde, wie gesagt, ich kann mich da nur wiederholen, ist ein mäßiger Film schadet dem Buch ja nicht. Also es ist ja nicht so, dass das Buch dadurch schlechter wird, dass der Film jetzt nicht so geworden ist. Man bekommt als Autor relativ, also man bekommt mal so, also Patrick Süskind hat für das Parfüm, da die Nebenrechte damals noch nicht mitverhandelt,
ja,
hat er meines Wissens 8 Millionen Euro bekommen. Bernd Eichinger hatte sehr, sehr lange um den Stoff gebuhlt. Und irgendwann hat sich Patrick Süskind breitschlagen lassen. Das sind natürlich Summen, von denen ich Lichtjahre entfernt bin, kann man sich ja denken. Aber es war irgendwie auch ganz okay. Und da kann man kann überhaupt froh sein, dass in der Wertschöpfungskette, dass da überhaupt sich jemand dafür interessiert, einen Film draus zu machen. Also es gibt für mich überhaupt keinen Grund, sich zu beklagen.
Aber es gibt dann doch trotzdem viele Leute, die nur den Film gucken. So, dann
ja,
gucken sie
denken,
den goldenen Handschuh.
Ja.
Dann sitzen sie auf Ibiza am Strand mit Freunden und dann erzählt jemand, ja, ich habe hier den goldenen Handschuh gelesen. Und dann sagt der nur den Film gesehen hat, ja, Scheißbuch. Aber das Buch ist eigentlich cool. Dann ist es doch wiederum blöd.
Ja, aber auch das Buch hat sich ja ganz gut verkauft, bekanntlich. Und
ja,
der Film war dann vier Jahre später, also da... Was soll da noch großartig passieren? Und die Leute, die den Film gesehen haben, sich auch nicht die Mühe machen, das Buch zu lesen, die Das ist dann eben so. Also ich finde sich da, ich möchte mich da überhaupt nicht beklagen.
Also, es gibt jetzt ein neues Werk von dir, Der gelbe Elefant. Und ich habe mir mal hier etwas angestrichen und das lese ich jetzt mal vor. Scharfsinnige, trockene und humorvolle Gesellschaftsbeobachtungen. Mal als Kurzgeschichte, mal als kurze Notiz, Fragment. Und das finde ich ist sehr typisch Heinz Strunk, SMS. Was genau ist der gelbe Elefant? Was soll es sein?
Der gelbe Elefant ist mein zweiter Erzählungsband und ist tatsächlich der Titelgebende, ist ein Traum, den ich hatte, dass der weltberühmte nordamerikanische Autor Cormac McCarthy nach 12 Romanen sein erstes Sachbuch veröffentlicht. Das ist wirklich ein Traum, den habe ich wirklich geträumt. Mhm. Sein Sachbuch veröffentlicht, Titel Der gelbe Elefant, Thema Inkontinenz bei älteren Männern.
Das hast du geträumt?
Das habe ich geträumt.
Was ist denn da los bei dir?
Das ist doch der Wahnsinn. Ich meine, wann träumt man schon mal so einen schönen Traum, der auch noch so eine Kohärenz hat, also zusammenhängend, also eine kleine Geschichte, die nicht vollkommen wirr ist. Und da dachte ich, also das muss ich irgendwie, muss ich verwenden. Und da war das jetzt irgendwie so ein idealer Moment, das für diese Kurzgeschichten. Das ist mein zweiter Kurzgeschichtenband. Der erste ist 2018 erschienen und das ist jetzt der zweite mit 30 Geschichten von wirklich kurzen, fragmentarisch anmutenden Sachen bis hin zu, keine Ahnung, die längste Geschichte hat, glaube ich, 25 Seiten.
Glaubst du, der Elefant ist deswegen gelb wegen Inkontinenz?
Ja, genau.
Ach, wirklich?
Ja, ja. Das war der Traum und ich vermute, ich meine, ich bin da nicht Herr über meine eigenen Träume. Ich kann das ja nur so wiedergeben, was ich geträumt habe. Und ich habe wirklich so geträumt, der gelbe Elefant, ich vermute mal, gelb kommt von der Farbe.
Und dann wachst du auf und schreibst es direkt auf oder kommt es erst Tage später?
Nö, das habe ich sofort aufgeschrieben.
Hast du so einen Block und einen Stift neben dem Bett?
Nö, die Zeiten sind vorbei. Man hat ja heute andere Möglichkeiten. Also ich bin ganz normal in die Notizfunktion vom Handy. Spreche ich das rein.
Wenn ich vor deinem Bett stehe, schläfst du links oder rechts?
Links.
Links. Schon immer?
Ich glaube, ja.
Ich immer rechts.
Na, guck mal.
Aus irgendeinem Grund. Wird denn dieses Buch, Der gelbe Elefant... Also
dann sollten wir einmal eine Nacht zusammen verbringen.
Ja, können wir theoretisch, stimmt. Ich habe lustigerweise zum Start etwas Lockeres mir aufgeschrieben.
Ah ja, richtig.
Beziehst du das Bett selbst und wenn ja, magst du es?
Nee, also Bett beziehen ist so wie Geschirrspüler ausräumen und Wäsche machen, so mache ich gar nicht, bin ich auch relativ ungeschickt.
Ja.
Deswegen habe ich da jemanden, der mir hilft.
Ist dir das gerade unangenehm zu sagen, dass du eine Haushaltshilfe hast?
Nö, eigentlich ja, irgendwie so teils. Irgendwie. Ich finde es einerseits, unsympathisch irgendwie.
Ja.
Aber ich zahle richtig, also ich glaube, ich zahle ungefähr das Doppelte von dem, was ich zahlen müsste. Insofern habe ich ganz gutes Gewissen.
Ich finde Bett beziehen auch, ich mache es selber, aber ich finde es extrem unangenehm. Es nervt.
Ja.
Es nervt richtig. Also deswegen kann ich das total verstehen, dass du da professionelle Hilfe in Anspruch nimmst. Dein Kollege Charlie Hübner zum Beispiel, der hat keine Haushaltshilfe, der putzt selber einmal die Woche.
Ja, ist ja auch, kann ja auch was angenehm, ich will nicht sagen meditatives, aber sowas, was so eine Routine, wo man den Kopf ausschalten kann und sich hinterher auch an dem Ergebnis freut. So was ganz Einfaches. Das hat man ja so als Kopfarbeiter hat man das ja in der Regel nicht, dass man so die Ergebnisse so sieht, sondern man kann sagen, ja, ich habe 3 Seiten geschrieben heute, aber sowas, wenn es glänzt. Ich mache viele Sachen auch noch selber, ne? So ist es nicht.
Welche Hausarbeit machst du am liebsten?
Ich mache so zum Beispiel solche Sachen nicht am liebsten, aber es gibt so Sachen, die würde ich meiner Hilfe nicht zumuten, zum Beispiel die Waschmaschine abrücken,
ja,
alle halbe Jahr und da mal richtig für Ordnung sorgen oder irgendwie unter den Schränken oder Sofa abrücken, ja, oder so, das sind so im Grunde genommen die ganz fundamentalen Arbeiten, die man nicht täglich macht.
Besteckschublade ausräumen.
Sowas, ja, genau. Ja. Schubladen ausräumen, ja, und mal einmal auswischen und so. Und das finde ich auch immer sehr, sehr, also mache ich gerne.
Soll und wird der gelbe Elefant so erfolgreich werden wie der goldene Handschuh oder Fleisch ist mein Gemüse, glaubst
Nein.
du?
Wird nicht, und zwar aus einem, ich kann das objektiv begründen, es ist so, dass es in Deutschland keine richtige Tradition gibt für Erzählungsbände, für Erzählungen. In Deutschland muss immer Roman draufstehen. Das ist ganz anders. In Amerika gibt es eine Tradition, da haben auch alle großen Autoren von Hemingway bis Ross haben immer auch Kurzgeschichten geschrieben und die waren kommerziell genauso erfolgreich oder beliebt wie Romane. Und in Deutschland ist es aber nicht so. Es gibt keine, also vielleicht so Schirach, aber Schirach ist ja Krimi-Autor. Insofern, und der steht sowieso, der hat so eine Sonderposition in Deutschland. Aber es gibt keine Tradition. Ich glaube auch nicht, dass ich das großartig ändern werde. Leider, weil die Geschichten sind richtig toll. Aber ich rechne schon mit einem Sommer in Niendorf sozusagen im Rücken, dass sich das schon ganz gut verkaufen wird.
Du hast, ich weiß gar nicht, wo, entweder ich habe es gelesen oder im Podcast habe ich es gehört. Deswegen kann ich es absolut schambefreit ansprechen. Du sagst selber, du bist Millionär mit deiner Arbeit geworden.
Naja, klar.
Naja, klar.
Ja, also ich finde das.
Naja, klar. Also das,
ich finde wirklich, also ganz im Ernst jetzt, wenn ich jetzt nach. Nächstes Jahr wird er Fleisch, Mal Gemüse 20 Jahre alt, ne? Ich habe jetzt. Ich habe jetzt. Ich habe jetzt irgendwie in den 20 Jahren. Ich weiß es nicht ganz genau.
Hast du eine kurze Zündschnur?
Nee, das ist eine der Sachen, die mich richtig stören. Aber egal. Ich habe irgendwie so 1,3 oder 1,2 Millionen Bücher verkauft.
Ja.
Ich trete ja auch irgendwie, ich trete ja fleißig auf, ich mache Theater, ich mache alles wirklich mal erfolgreiche Theaterstücke mit Studio Braun und oder jetzt eben die Serie, die ich gemacht habe. Und ich führe kein ausschweifendes Leben, also überhaupt nicht. Ich habe meine Wohnung hat eine Größe, eine Grundfläche von 65 Quadratmetern plus Dachterrasse.
Aber Eigentum.
Ja.
Ne? Kann man auch sagen, ich habe dich gegoogelt und dann gibt es ja immer diese ersten 5 Fragen und Antworten.
Wo wohnt Heinz Strunk?
Soll ich vorlesen?
Ja, womit?
Steht ja eh auf Google. Heinz Strunk wohnt in Hamburg-Altona in einer kleinen, eleganten Dachgeschosswohnung am Paulsenplatz.
Genau, ob die so elegant ist, weiß ich nicht. Also, sie ist ganz schön, ich bin ganz froh. Ich habe einen tollen Blick zum Hafen hin. Deswegen gab es gar keine Veranlassung, mich jetzt irgendwie zu vergrößern oder so. Das ist eine Zwei-Zimmer-Wohnung. Ansonsten habe ich keine irgendwie. Also, wir hatten ja die KitchenAid-Ausstattung angesprochen. Das ist ja relativ. Für so Küchengeräte relativ teuer, aber insgesamt ja nicht sprengt ja nicht irgendwelche Rahmen. Und ich habe ein Auto, mit dem ich auch durch die Republik reise und auf meine Lesetouren gehe. Ich habe kein Boot, ich habe keinen Hubschrauber oder irgendwie.
Du hast kein Boot.
Nee, und ähnliche Spirenzchen. Und muss ich auch sagen, der Antrieb, Geld zu verdienen, der ist bei mir sehr, sehr schwach ausgeprägt. Das Geld ist sozusagen so automatisch zu mir gekommen, aber ich habe gar keine großartige Verwendung, deswegen können sich meine Erben freuen.
Mhm. Hast du Erben?
Ja, ich werde das, also Hälfte werde ich unter meinen Freunden oder Freundinnen, die die Zeit ihres Lebens nicht so viel verdient haben, werde ich die Hälfte da verteilen und die andere Hälfte werde ich wohltätigen Zwecken spenden.
Ah, ja.
Also oder vererben, so.
Weil wir gerade beim Thema sind, was glaubst du denn steht unter der Aussage bei Google, hat Heinz Strunk Kinder für einen Satz? Kleiner Tipp, es liest sich, als wärst du tot.
Hab ich noch nicht geguckt, was steht denn da Schönes?
Strunk blieb kinderlos.
Oh.
Ist das nicht schön?
Ja. Ja, das ist ein vernichtendes Urteil.
Oder? Ja. Also, das Ding ist durch.
Klingt echt traurig.
Das dachte ich auch. Ja. Irgendwie, aber.
Blieb Kinder.
Ist aber auch lustig, dass man es so traurig direkt liest. Und
ja.
Du ja offensichtlich auch. Googlest du dich?
Ja, ich habe diesen Google Alert.
Ja.
Und da gucke ich natürlich, wenn jetzt. Also, in der Regel ist es ja. Trete ich ja gar nicht so oft in Erscheinung in der Öffentlichkeit. Und aber jetzt, wenn so ein Buch kommt und so, dann interessiert mich natürlich, was darüber veröffentlicht wird.
Ich habe mich bei dir sowieso immer schon gefragt, also du bist ja jetzt nicht der klassische deutsche Superstar, ne? Also ich würde sagen, das Feuilleton und etwas wissenswertere Publikum dreht sich nach dir um, weil sie dich erkennen.
Genau, so ist es. Also ich kann schon, wenn ich durch die Fußgängerzone, durch die Mönckebergstraße gehe in Hamburg, dann weiß ich schon immer ganz genau, der kann mich unter gar keinen Umständen kennen.
Ja.
oder ich war nun 3 Wochen am Ballermann, da wusste ich, hier wird mich, abgesehen davon, dass ich verändert war äußerlich, hier wird mich unter gar keinen Umständen jemand kennen, weil die Leute, die mich kennen, sind denn ja doch in der Regel ganz, ganz coole Leute, ne? Und ja. ist wirklich so. Und da ich ja nicht weder bei in irgendwelchen Quiz-Sendungen auftrete oder Teil einer Mainstream-Fernsehgeschichte bin, und bin ich gar nicht so gesichtsbekannt.
Und ist das gut oder nicht gut für dich?
Sehr gut ist das. Ich finde also meine die Ausprägung oder die Art von Popularität, die ich habe, die ist genau, entspricht mir genau. Also so ganz unbekannt fände ich es auch wieder doof, wenn ich so sozusagen wieder komplett in der Versenkung verschwende. Und so habe ich die Möglichkeit, immer wieder mit relativ interessanten Leuten zu begegnen.
Ich habe hier 3 Themen aufgeschrieben. Du darfst dir aussuchen, über welches wir sprechen. Thema Comedy, Thema Depressionen und Co. oder Thema Spielen.
Ach, das ist schwierig, irgendwie spielen. Also dann eher Comedy, weil die anderen beiden, also Depressionen habe ich früher schon zu oft drüber geredet und spielen, das ist in 3 Sätzen ungefähr abgefrühstückt.
Okay, dann gehen wir auf das Thema Comedy und wenn man dich da rezitiert oder zitiert, ist unsere Freundin wieder.
Ja.
Aber macht sie gut.
Machst du sehr gut. Und in der Kürze liegt die Würze, ne?
Finde ich auch. Also, ein Zitat von dir. Wenn ich das jetzt vorlese, rezitiere ich dich oder zitiere ich dich?
Müssen wir mal gucken jetzt.
Also.
Wahrscheinlich zitieren. Ne?
Ich hasse und verachte Comedians zutiefst. Alles, wo Comedy draufsteht, ist scheiße. Ich gucke mir das an und finde es einfach nur schlimm. Richtig schlimm.
Das stimmt, wobei ich den ersten Satz gerne irgendwie streichen würde. Ich würde ihn so nicht mehr formulieren wollen, weil dieser ich hasse und verachte das, also Menschen, das ist, finde ich irgendwie, ich weiß nicht, ob bei mir mittlerweile die Altersmilde greift, aber dass ich möchte keine Leute hassen und verachten, weil sie das machen, was sie machen. Die machen das ja nicht aus Bösartigkeit, sondern die machen das, weil sie das witzig finden und ja genug Leute gibt, die das auch witzig das auch witzig finden und deswegen soll man denen das gar nicht irgendwie absprechen. Nur weil ich finde das auch immer, es wird so schnell so komisch, unsympathisch, elitär, wenn man so tut, als sei man nun irgendwie auf einer ganz anderen Ebene. Ich finde so, eigentlich ist man im Prinzip eher leben und leben lassen. Aha. Aber das hat nichts damit zu tun, dass ich trotzdem inhaltlich glaube, dass insbesondere Stand-up-Comedians, muss ich auch mal differenzieren. Also ich habe noch nie einen Stand-up gesehen, wo ich mal irgendwie auch nur geschmunzelt hätte. Es gibt, wobei ich muss schon sagen, das ist immer so schwierig. Also Comedy ist ja ein Begriff, der in Deutschland Anfang der 90er aufgekommen ist im Zusammenhang mit RTL Samstagnacht. Mhm. Das war das erste Mal, dass früher hieß das irgendwie Komik oder Humor oder Sketche oder sowas. Den Begriff Comedy gab's in Deutschland gar nicht. Und dann kam diese riesige Comedy-Welle und im Zuge dessen sind ja auch wirklich ein paar sehr, sehr talentierte Leute an die Öffentlichkeit gekommen, nämlich insbesondere Anke Engelke oder Bastian Pastewka, Olli Dietrich natürlich, Helge Schneider steht ja eh für sich und sozusagen in der neuen Generation finde ich Max Giermann, also wirklich einen herausragenden Parodisten und so gibt es immer welche, aber speziell diese Stand-up-Geschichte, die finde ich wirklich irgendwie so, kennst du, also das ist ja Mario Barth, ne? Und dieses ewige, kennen Sie das? Und dann wird der ödeste Allgemeinplatz und die ödesten Sachen, auf die sich alle einigen können, werden dann irgendwie vermeintlich witzig. Und ich finde das alles, ich finde es schrecklich.
Aber man könnte ja auch sagen, dass damit das Gros der Bevölkerung bedient wird.
Ja, genau.
Ne? Also jetzt mal blöd gesagt, alles, was über die Mönckebergstraße läuft, findet dann eher kennst du gut. Und also ich hoffe, jetzt fühlt sich keiner an. Ich möchte nur dieses Bild zeichnen, das wir vor dem geistigen Auge haben. Und die Leute, die in deine Show kommen, eher nicht.
Genau, und das ist ja, immerhin ist es ja so, dass Deutschland 80 Millionen Einwohner und wenn 79 Millionen das Comedy gut finden, dann bleiben immer noch 1 Million ungefähr, die sich für mich zumindest theoretisch interessieren könnten.
Ja.
Und das reicht mir dann ja auch.
Was wäre, wenn sich keiner für dich interessieren würde?
Ja, dann gäbe es mich wahrscheinlich gar nicht mehr.
Weil dich das, weil es an deinem Selbstbewusstsein nagt?
Ja, weil ich ja irgendwie, es gibt also so, vor einiger Zeit ist das Wort alternativlos mal in die Welt gesetzt worden von Angela Merkel, meines Wissens.
Großes Wort.
Aber mein Leben war immer so, ich hätte ja auch zu einem bestimmten Zeitpunkt mit 30 oder mit 35 oder mit 25 sagen können, okay, das Künstlerische, das wird wohl nichts, da suche ich mir mal irgendwie einen Beruf, einen normalen bürgerlichen Beruf. Aber das habe ich nie ernsthaft in Erwägung gezogen. Das heißt irgendwie, ich habe alles immer auf die eine Karte gesetzt, weil ich wusste, dass das ist das, wo ich vielleicht ganz gut drin bin, was ich kann und womit ich mich auch mal vielleicht durchsetzen werde. Das ist 20 Jahre gebraucht, bis es der Fall war, aber so ist das. Und wie gesagt, ich hatte ja erwähnt, dass der goldene Handschuh so für mich so die Markierung war, von der ich aus denn eigentlich dachte, jetzt kann nichts mehr, es gibt keinen Zusammenbruch mehr.
Während du erzählt hast, habe ich parallel überlegt, was ein normaler Beruf für dich hätte sein können. Ich habe irgendwie an Marktleiter gedacht gerade.
Ja, Marktleiter zum Beispiel, das war auch so. Das war immer so ein Ding, was waren damals die Alternativen? Die Mädchen haben immer alle, die waren Arzthelferin oder Optikerin. Also wir reden jetzt, ich bin Jahrgang 62, also wir reden von Ende der 70er Jahre und die Jungs, ich bin erst mal auf der Realschule gewesen, die Jungs haben entweder handwerkliche Berufe erlernt oder eben mein bester Freund bei Karstadt, 30 Jahre gewesen oder so. So einfache Berufe.
Oder Apotheker. Ich könnte mich dir auch gut vorstellen, in so einer alten englischen Apotheke, in einem weißen Kittel, und dann kommst du so nach vorne.
Hätte ich mir auch vorstellen können, dass hätte man natürlich studieren müssen. Und ich habe ein sehr schlechtes Abitur noch nachgeliefert. Da war ich schon 21 und ich glaube, da hätte ich ungefähr bis 60 auf den warten müssen, bis ich dann hätte studieren können. Was ich tatsächlich irgendwie damals so mein Traumberuf gewesen ist, als Kind oder Jugendlicher, war, ich fand immer den Beruf des Försters, fand ich immer sehr, sehr anziehend. Ich dachte immer, das ist eine tolle Idee, mit so einem Dackel oder so, so einem kleinen Hund durch den Wald zu streifen und da ausgedehnte Spaziergänge zu machen.
Und hättest du auch abdrücken können? Glaubst du, du hättest auch abdrücken können?
Ja, ich war damals riesen Waffenfan. Aber so wie alle, wie wirklich, glaube ich, alle meine Freunde, also ich hätte es dann von, wo ich 13, 14 war, und das war das größte, tollste Geschenk, was ich jemals bekommen habe, war ein Luftgewehr.
Mit und, 13, 14?
Ja, 14 oder 15 vielleicht habe ich es bekommen und habe begeistert irgendwie auf so Scheiben geschossen und so, und dann es war so ein ganz schwaches Luftgewehr, und ich habe aus dem Toilettenfenster habe ich dann mal so auf Stare angelegt, die unsere Kirschen räubern wollten, und das Luftgewehr war so schwach, dass die Stare mich immer nur angeguckt haben.
Haben sie ausgelacht.
Ja, und ich habe also kein einziges Tier jemals verletzt oder abgeschossen oder so.
Was ist denn für dich Humor? Also wenn wir nochmal zu dem Comedy zurückgehen, also wo fängt denn zumindest okayer Humor an?
Das kann man, es ist mit Humordefinition ist es, finde ich, sehr, sehr, sehr schwierig. Ich beziehe mich mal in erster Linie auf die Klassiker, auf die wir uns alle, glaube ich, einigen können. Das ist in erster Linie Dick und Doof, die ich bis heute, also unerreichte Blaupausen für alles. Für mich war einer der großen Helden, oder ist immer noch, Louis de Funès. So. Und das ist ja ein wirklich einfacher Humor. Das ist ja kein intellektueller Humor.
Ja.
Sondern das ist ja kompatibel.
Brust oder Keule.
Ja, jeder versteht das auf der ganzen Welt. Da muss man kein Abitur haben, da muss man nicht gebildet sein oder so. Und das finde ich so einen ganz einfachen, sehr, sehr menschlichen, sehr, sehr lieben und tollen Humor, wo es auch immer um Scheitern geht. Also gerade bei Dick und Doof. Es geht immer darum, dass Doof irgendwie irgendwas nicht hinkriegt und die aus der fliehen müssen und so. Und das ist so zeitloses, tolles Zeug. Buster Keaton könnte man auch nennen. Charlie Chaplin fand ich immer gar nicht so witzig. Und dann gibt es so den intellektuellen Humor, den ich für mich entdeckt habe. Der in Deutschland heißt das die Neue Frankfurter Schule. Das ist das sind die Leute, die damals die Satirezeitschrift Pardon gemacht haben, aus der dann die Titanic entstand. Und das war dann so der Robert Gernhardt, irgendwie Eckart Henscheid und die Granden der eben der Neuen Frankfurter Schule. Die habe ich immer, das waren immer meine Vorbilder. Die habe ich immer zutiefst bewundert.
Was mit Loriot?
Loriot natürlich sowieso, ist ja der Meister aller Klassen. Wobei das Interessante ist, dass er ein humoristisches Grundprinzip hat, das sich durch alle Sketche und alle seine Filme, er hat ja nur zwei gemacht, ziehen, nämlich ein Mann, er selbst gehemmt, schüchtern, mit den sozialen Codes nicht so richtig vertraut, gerät in eine Situation, die ihn überfordert. Mhm. Das ist der Mechanismus, die Mechanik à la Loriot, des Loriot-Humors. Aber da kann man mal sehen, wie elementar das ist, weil es so funktioniert und man hat nie das Gefühl, dass es langweilig wird. Und diese Papa Ante Porters und ich beobachte mich immer wenn das läuft, ja, wird ja dauernd wiederholt, Papa Ante Porters den anderen. Und das finde ich irgendwie unerreicht, auch in der Präzision.
So. Also gebe ich dir komplett recht, also vor allem was Papa Ante Porters angeht. Also es ist natürlich ein absolutes Meisterwerk in jeder einzelnen Situation. Ja. Ne? Und dann gibt es ja Ödipus-Komplex. Also hat er nur zwei Ödipussi. Filme? Oder Ödipussi?
Ödipussi, ja.
Gibt es nur zwei Filme?
Ja, nur die beiden.
Ach, das hätte ich nie
und
gedacht.
Und die sind auch immerhin, die sind ja, ich glaube, Papa Ante Porters war das letzte von 92 und dann hat er auch nie wieder was gemacht. Der ist ja bis seinem Tod hat er nichts mehr gemacht. Und noch zu nennen, ganz wichtig, wäre Gerhard Polt.
Mhm. So. Aber der nie so richtig berühmt geworden ist, oder?
Doch, der hatte eine Zeit, da bist du vielleicht zu jung, das hast du gar nicht mitbekommen. Der hat einen wirklich herausragenden Film gemacht, 83 hieß Kehr aus. Und sein großer kommerzieller Erfolg hieß Mann spricht Deutsch.
Ja klar, den kenne ich noch. So. Das war der Urlaub am Strand.
Genau.
Mit dem nassen Hut, also der Mann mit der Batschka, du weißt schon, was ich meine. Doch, das kenne ich noch,
Mann spricht Deutsch. Der war 5 Jahre später, also Ende der 80er und das war ein richtiger Kino. Also ich würde immer sagen, da waren mindestens 1 Million Leute im Kino. Also es war schon kommerziell großer Erfolg. Dann hat er noch andere Filme gemacht, die sind aber immer schwächer geworden. Ja, Herr Ober hieß einer und dann der letzte Germanicus, der war so schwach, dass er nicht mehr in die Kinos gekommen ist. Und da hat er irgendwie den Faden verloren, ich weiß auch nicht.
Haben denn die allgemeinen Deutschen Humor, glaubst du?
Nee, die Teutonen, also man wird immer, so sagt ja immer, die Teutonen würden über eher wenig Humor verfügen. Ich kann das im Vergleich mit anderen Völkern gar nicht so beurteilen, weil ich nur in Deutschland mich aufhalte. Aber ich würde jetzt schon mal sagen, dass es in anderen Ländern wahrscheinlich eine etwas differenziertere und insgesamt bessere Humortradition gibt als in Deutschland.
Welches Land hat denn guten Humor?
Ja, England.
Ja.
Ist immer zuvor das zu nennen. Kann man ja auch, ob das so Monty Python ist oder so, das ist und natürlich in Amerika entstehen, wie gesagt, das Beste und das Schlechteste. Ich habe auch so, ich war immer großer Freund, großer Fan, auch da sind wir wieder bei dem einfachen Humor. Die nackte Kanone fand ich damals fantastisch.
Kann man heute noch gucken.
Ja, altert auch
sehr gut.
Absolut, ja.
Bist du jemand, der Menschen zum Lachen bringt?
Ja, offensichtlich, ja. Also ich habe ja relativ viele Auftritte und in der Regel lachen die Leute erst, dass sie weinen.
Ich hatte neulich Johannes Oerding hier, den Sänger, zu Gast. Und er erzählte, der schlimmste Moment in seiner Karriere, es ist schon Ewigkeiten her, er hat also ein Konzert gespielt und aus irgendeinem Grund fiel sein Blick relativ am Anfang auf ein Pärchen in der zweiten oder dritten Reihe. Und die hatten ganz offensichtlich keinen Spaß. Und die haben sich angeguckt, dann haben sie ihn angeguckt, dann sich den Kopf geschüttelt und sind gegangen. Also Höchststrafe.
Ja, ja.
Was wäre bei dir, wenn du sitzt bei einer Lesung in der Leishalle in Hamburg und du siehst, da ist jemand, der das ganz offensichtlich richtig blöd findet und dann geht der auch noch?
Genau aus diesem Grunde habe ich keine Brille auf, wenn ich auf der Bühne bin und das Licht im Publikum ist immer so gedämpft, dass ich die gar nicht sehe. Also ich sehe gar keine einzelnen Gesichter und erspare mir das, nämlich in genau dieses eine Gesicht zu gucken, dem das nicht gefällt. Weil diese eine Person möchte man dann irgendwie überzeugen, dass es vielleicht doch ganz gut ist. Alle, sagen wir mal so, 1000, von 1000 finden das 960 gut und 40 finden es nicht gut. Und man würde natürlich, wenn man die Leute sehe, genau immer die 40 angucken, die es nicht gut finden und würde eine schlechte Laune kriegen. Und deswegen die 40, die vielleicht möglicherweise sogar gehen bei mir, die kriege ich gar nicht, das kriege ich gar nicht mit.
warum willst du es nicht mitkriegen? Zieh dich das runter oder bist du da zu eitel oder kriegst du dann Selbstbewusstseinsproblem?
Ja, ich gebe mir ja Mühe, das zu machen. Ich bin ja davon überzeugt, dass das ganz gut ist, was ich mache, sonst würde ich damit gar nicht auftreten. Und dann nervt das, wenn das Leute so, wenn sie ihr Unbehagen oder ihr Missfallen so offen zur Schau tragen. Aber wie gesagt, ich kriege das gar nicht mit. Ich gehe hinterher aber immer, ich signiere immer meine Bücher. Und da sind die Leute immer sehr freundlich und freudig und sehr respektvoll auch, muss ich sagen. Das ist dann auch vielleicht der Unterschied zu Boulevardprominenz. Ich sage immer, es gibt ja den Satz, wie es in den Wald hineinschallt, so schallt es auch hinaus.
Ja.
Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie mich mit der Yellow Press einlasse und Home Stories mache und die Leute an meinen Schönheits-OPs oder was auch immer teilhaben lassen, dann darf man sich nicht wundern, wenn irgendwelche Prolls einen angucken, hey, Heinzjag, mir ein Selfie machen und so. Und das passiert mir Gott sei Dank nicht.
Ich glaube, du bist doch kein Selfie-Typ, oder?
Nö, aber natürlich irgendwie wollen die Leute heute eher ein Selfie haben als eine Unterschrift. Insofern habe ich mich den modernen Gegebenheiten angepasst.
In einem älteren Interview von dir, da wurdest du mit deinen Kollegen von Studio Braun interviewt, da hast du auch mal erzählt, Instagram, das kommt dir niemals ins Haus. Heute hast du, glaube ich, Instagram.
Ja.
Also die Zeiten ändern sich ja sowieso auch.
Genau, ein bisschen, ich muss aber dazu sagen, ich hätte das bis heute wahrscheinlich nicht, wenn mein Verlag mich nicht freundlich gefragt hätte, ob ich das nicht in Erwägung ziehen wolle.
Meine Gäste bekommen immer ein kleines Gastgeschenk von mir. Ich habe mir bei dir natürlich ganz besonders viel Mühe gegeben.
Geld wahrscheinlich.
Ich hab dir einfach mal 10.000 Euro geholt. Ich war bei
ist
Thalia.
Nichts für mich. Unsympathisch. Ein Schruck, sehr unsympathisch.
Das wär lustig. Und du sammelst jetzt Zitate, habe ich gelesen.
Ja.
Und ich dachte, ich schenke dir so ein...
Impulse für die Seele, einfach gelassen leben. Ja, da kann ich mir wirklich eine Scheibe von abschneiden.
So, und da liest du jetzt mal ein Zitat vor und über das reden wir. Dachte ich mir.
In der vollkommenen Stille hört man die ganze Welt.
Glaubst du, das ist so?
Nee.
Wer hat das gesagt?
Ich jetzt Kurt Tucholsky, den man ja eigentlich ganz gut findet, aber das finde ich so ein bisschen nichtssagend.
Alle Zitatschreibenden kennt man da drin und ich finde, dass sie alle nichtssagende Kommentare abgeben.
Wer diese besitzt, kommt zu einem herrlichen Ziel. Was soll das sein? Das Leben besteht im Wesentlichen aus Glauben und Geduld. Auch alles Quatsch. Nichts tun erquickt. Kann ich auch nicht bestätigen.
Aber ich habe mir gedacht, diese Art von Zitaten wäre doch eigentlich ein schönes Programm für dich, mit so einem Buch auf die Bühne zu gehen und einfach vorzulesen und dann, genau wie du es eigentlich eben gemacht hast, das zu kommentieren. Das wäre doch so ein typischer Heinz Strunk.
Die sind mir zu altbacken und zu öde. Ich bin ja großer Fan von Motivationstrainern und Motivationssprüchen.
Wie Carpe Diem oder was?
Ja, da eben natürlich sowas, genau das nicht, sondern von Sachen, die unbekannt sind. Dieses Jahr kommt, der ist beziehungsweise schon erschienen, wird eigentlich wahrscheinlich erst ab Oktober so richtig verkauft werden, ein Kalender, der heißt Maximize Your Life, lebensoptimierte Maßnahmen von und mit Heinz Strunk. Und da müsste ich jetzt tatsächlich mal
mein
Telefon herbeinehmen, um da mal irgendwie... um daraus mal ein paar Sachen zu zitieren, jetzt gar nicht um Werbung für diesen Kalender zu machen, sondern...
Das kannst du sehr gerne machen, wir sind hier ja auch...
Sondern weil da sehr, sehr lustige Sachen drin stehen. Das ist unter der Rubrik Top Aktuell. Wo haben wir es denn hier? Maximize Your Life. Lebensoptimierende Maßnahmen von Heinz Strunk. Tränen und Schweiß haben die gleiche Konsistenz, aber nur Schweiß bringt dich weiter. Sei wie du bist, aber sprich nicht drüber. Kannst du tanzen? Dann tanz doch mal aus der Reihe. Vom Lowlifer zum High-Performer. Was haben wir denn noch? Happy Feet for Shiny People. Da muss man jetzt die Bilder zu sehen, deswegen Minimize Risk, Maximize Fun. Das Leben ist kurz, also lache, solange du noch Zähne hast. The best one comes last. Do it like Bezos.
Aber man fragt sich jetzt natürlich schon, wie ernst du das meinst.
Hä?
Man fragt sich schon, wie ernst du das meinst.
Also ja, das sind irgendwie unfreiwillig, finde ich, komische Sachen, über die ich zumindest lachen kann. Und die stammen zum großen Teil aus der Feder oder sind auch aufgeschnappt von so Motivationstrainer wie Jürgen Höller oder Bodo Schäfer.
Mhm.
Also das Schönste fast, finde ich, ich habe heute Morgen zwei Geschenke geöffnet. Es waren meine Augen. Also das, wer da nicht weich wird. Der
ich überlege gerade, als ich versucht habe, deine berufliche Karriere zu verorten, Motivationstrainer, so ein Scharlatan, das könnte ich mir auch vorstellen.
Genau, könnte ich auch. Und das wäre auch ein schöner Filmstoff. Also eigentlich arbeite ich mich seit 25 Jahren daran ab.
So ein bisschen wie hieß der mit Tom Cruise?
Ich weiß, fällt der Film nicht ein, aber irgendwie das war sowas in der Art, ja, genau.
Könnte ich mir gut vorstellen.
So auf deutsche Verhältnisse runtergedampft und es gibt ja...
Irgendwas mit Schneeballsystem. Ja. Hast du eine Idee, wie du alt werden willst?
Naja, da kann ich leider nur eine ganz, ganz allgemein dumme Antwort geben, nämlich möglichst gesund.
Mhm. Ja. Was machst du für Gesundheit?
Ja, leider viel zu wenig. Ich mache im Moment nur 10 Minuten morgens Rückenübungen. Ich würde aber gerne, mir hat sehr gut getan, Yoga habe ich eine Zeit lang gemacht. Und das jetzt klingt nach fauler Ausrede, aber ich habe jetzt so in diesem Jahr wirklich, kommen ja 4 Sachen raus. Der gelbe Elefant, die Serie.
Darfst du sagen, worüber die Serie geht?
Ja, es geht um zwei abgehalfterte Tanzmusiker, die in Hamburg, also ein Bläser und ein Saxonist und ein Trompeter. Der Trompeter wird gespielt von Marc Hosemann, der Saxonist ich. Wir fliegen aus unserer Tanzband, in der wir seit 20 Jahren als Bläserduo tätig sind und geraten in Teufels Küche, weil wir keinen neuen Job finden. Und in unserer Not beschließen wir oder versuchen wir unser Glück auf Mallorca. Mhm. Als
Duo.
Nee, nicht als Duo, eher ich der Sänger, mhm, und er mein Manager.
Okay.
Versuchen wir also da irgendwie uns in der Ballermann-Szene durchzusetzen. Mit eigenen Songs.
Und das ist fiktional oder ist das?
Ja, klar.
Irgendwas Autobiografisches, nö, irgendeine Geschichte.
Aber da schließt sich natürlich mal der Bogen in gewisser Weise. Ich komme ja von der Tanzmusik und also viele, viele Erfahrungen oder viele Beobachtungen, vieles was ich erlebt habe, fließt da natürlich ein.
Ist Tanzmusik Alleinunterhalter und die Leute tanzen dann oder was?
Nee, Tanzmusik ja kann von bis, also kann Alleinunterhalter sein. Aber ich habe also Zeit meines Lebens in einer Band gespielt, also nicht Zeit meines Lebens, sondern 12 Jahre, die hieß Tiffany's, mhm, und das war eine 5-Mann-Kapelle. Also Bass, Schlagzeug, Gitarre, Bass, Schlagzeug, Gitarre, Keyboard und ich Saxophon und Flöte.
Querflöte spielst du, ne?
Ja. Sehr gut spiele ich Querflöte.
Was?
Und Saxophon auch.
Was heißt denn, also wann spielt man denn sehr gut Querflöte?
Wenn man als Heinz Strunk sehr gut Querflöte spielt, das kann man...
Doofe Frage letzten, von mir.
Ich habe zum Beispiel es gibt einen Ausschnitt im Netz, wo ich mit H.P. Baxter, also mit Scoot, auf einen Scooter, How Much Is a Fish, glaube ich, ja, auf das Playback Flöte spielen. Das klingt sehr virtuos.
Schön zu hören. Weiß man schon, ab wann diese Serie zu sehen
30.09.
ist? Also ab 30. September 2023 wird es diese Serie überall dort, wo wir es nicht sagen dürfen, zu sehen sein, aber man wird es ja mitbekommen.
Ja, das wird dann ausgiebig announced.
Ausgiebig, hast du sehr schön gesagt. Ein Shoutout, sagen wir. Cool Kids sagen
so,
Shoutout.
Okay, alles klar.
Das muss ich mal merken. Shoutout. Je länger ich die zuhöre, Heinz, finde ich, dass dieses Zitat, was wir anfangs von Tina Turner bemüht haben, ich verstehe, warum du es so ein bisschen rausgepickt hast.
Genau, das ist, ich habe das noch von jemand anders gehört, den wahrscheinlich kaum ein Hörer kennen wird, nämlich Fritz J. Radatz. Das
wie
ist
heißt
der? Fritz J. Radatz. Das war... Das war der langjährige Feuilleton-Chef der Zeit und ein sehr schillernder Charakter, also der ganz tolle Lebenserinnerung geschrieben hat an die Zeit der 70er, 80er Jahre in Hamburg, wo Rudolf Augstein, Helmut Schmidt und wie sie alle hießen, die damals Granden der Politik und Gesellschaft rauschende Feste feierten in der Elbchaussee und so. Und Fritz J. Radatz war einer war ein Paradiesvogel, intellektueller Salonlöwe, wie man das auch antiquierter Begriff. Und der hat das so ähnlich formuliert. Er hat auch gesagt in seinen Lebenserinnerungen, mein Leben war bunt, es war aufregend, es war unglaublich abwechslungsreich, es war alles mögliche, aber schön war es nicht. So, und das habe ich bei Radatz war das noch klarer, vielleicht etwas klarer als bei Tina Turner, dass sein Leben so verlaufen ist oder dass er selbst das Resümee, das ist ja ein Resümee seines Lebens, ich fand es so toll, dass sich das bei Tina Turner, die ja nun ganz andere Biografie hat und aus einer ganz anderen Ecke kommt, aber dass sie das fast gleichlautend so erzählt hat.
Könnte auch ein Titel von einem Roman von dir sein, finde ich. Mein Leben war aber schön war es nicht.
Deswegen kommt so ähnlich mein nächster Erzählungsband, also jetzt der in 3 oder 4 Jahren erscheint, der heißt Kein Geld, kein Glück, kein Sprit.
Kein Geld, kein Glück?
Kein Sprit.
Sprit?
Ja, Sprit. Also das kann man ja zweideutig sehen. Also Sprit im Sinne von Benzin
oder
Alkohol.
Ah, sagst du Sprit? Ich hätte ja Sprit gesagt.
Oder Sprit, ja.
Ja, okay. Kann ja sein, ja, dass der eine so... Ich möchte zum Schluss noch 2 Sachen loswerden. Eine absolute Leseempfehlung von einem meiner, wie ich finde, wirklich toll gelungenen Büchern von dir ist, es ist immer so schön mit dir. Ich habe es dir eingangs erzählt, ich habe es irgendjemandem verliehen, ich habe es nie wieder gesehen und ich kann es total verstehen, weil es ist einfach ein tolles Buch. Und ich würde dir gerne zum Abschluss eine Frage stellen, mache ich mit all meinen Gästen hier aus dem Fragebogen von Marcel Proust, und du darfst ganz klassisch Stopp sagen, weil bei dieser Frage bleibe ich dann stehen.
Okay, ja. Stopp.
Und die Frage ist, wie passend, Ihr Lieblingslyriker?
Mein Lieblingslyriker? Tatsächlich muss ich gestehen, dass ich den gar nicht habe. Ich kann mich nur daran erinnern, dass mich die...
Lyrikerin zählt auch.
Ja, ist schon klar. dass mich die, damals die Sachen von Charles Bukowski... Charles Bukowski war für mich so eine Initialisierung. Ich habe mit 15 das erste Mal von dem gelesen und dachte, dass so eine Literatur überhaupt erlaubt ist, ne? Also wo da so sexuelle und alle möglichen Ausschweifungen so detailliert beschrieben wurden. Und Bukowski hat ja, da hatten wir vorhin auch schon das Thema, bei den amerikanischen Literaten hat gleichermaßen Gedichte geschrieben, also Prosa und Lyrik geschrieben, so. Und auch Romane. Mhm. Also hat auf allen drei Formen hat er gemacht, und bis heute ist das irgendwie für mich ein ganz, also ich lese das immer noch gerne.
Lustigerweise hat Charlie Hübner auch von diesem Lyriker sehr geschwärmt.
Dass er ich bin überhaupt kein großer Kenner von Lyrik. Ich habe nur, es gibt eine der berühmtesten amerikanischen Dichterin, die hieß Sylvia Plath, und die hat einen Roman geschrieben, der heißt Die Glasglocke, und die war sonst eine Lyrikerin und hat gesagt, und das muss ich leider unterschreiben, Lyrik ist Ausrede und Flucht vor der Prosa. Und das kann ich nur bestätigen, weil es ist einfach so, also Lyrik, man kann ja auch sagen, Songtext ist ja ungefähr, entspricht ja einem Gedicht, ne? Also von der Machart her und so. Und es geht einfach irrsinnig viel schneller als irgendwie so. Also ich würde sagen, im Ranking der Schwierigkeit steht die Lyrik unten, dann kommen Erzählungen und dann kommt der Roman. Und der Roman natürlich irgendwie kann 200 Seiten haben, wie die letzten Romane von Philip Ross. 200 Seiten Romane. Ich finde die übrigens die besten von, und ich versuche mich auch kurz zu fassen. Also zum einen habe ich gar nicht so viel Zeit, mich 4 Jahre mit einem Roman zu beschäftigen, sondern meine Romane haben ja in der Regel 250 Seiten. Und da gibt's ja, da schreibt aber heute keiner mehr, 1000 Seiten Werke. Ne? Aber der zum einen...
Johannes Mario Simmel.
Nee, hat ja so lange umfangreich...
Das sind auch immer ziemlich geschickt, ja, oder?
Na, in erster Linie fällt mir natürlich einer Zauberwerk, sowas, ne? Aber ich glaube, die Leser haben gar nicht mehr die Geduld, heute sowas zu lesen. Ist eher abschreckend. Also ich finde, auch in der Kürze liegt die Würze.
Ich wüsste auch gar nicht, wie ich es schaffen sollte, weil so gerne ich dann und wann lese, und das passiert mir selbst bei deinen Büchern, ich schlafe immer darüber ein.
Siehst du?
Egal zu welchem Zeitpunkt. Aber jetzt nicht, weil sie langweilig oder ermüdend sind, sondern mir fällt das Lesen immer schwieriger.
Ja.
Das ist also ganz interessant. Willst du das als Hörbuch geben? Gibt es deine Bücher als Hörbuch?
Ja, immer. Von mir selbst auch.
Von dir auch eingesprochen.
Und das wird auch gerne, ich habe ja nun wirklich keine Profistimme, also das Gegenteil, ich habe ja so einen S-Fehler, Lispel und Aussprache auch nicht besonders präzise, aber gerade das wird von den Hörern in dem Fall oder Hörerinnen geschätzt. Das ist eben kein...
Authentizität.
Ja, eben genau, dass man das eben nicht einem Profisprecher überlässt, der das dann so nachrichtensprechermäßig so runterrattert, sondern mit all der Fehlerhaftigkeit und dem Gelispele und Gesabber und so.
Du warst ja auch an deinem Set zu deiner Serie der einzige Schauspieler, der keinen Schauspielunterricht hatte. Das hat mich auch gewundert. Ich dachte, du hättest bestimmt schon mal sowas gehabt.
Nee, habe ich nicht. Ich habe damit so ein bisschen kokettiert, so von wegen... Die wollten eigentlich, dass ich Schauspielerin nehme, aber das mit der Schauspielerei ist so eine Sache, also zumindest als Filmschauspieler, für eine Bühne gilt, für eine Bühne, wenn man als Bühnenschauspieler, glaube ich, da sollte man wirklich eine Ausbildung haben. Aber als Filmschauspieler, wo es ja immer nur eine ganz kurze Strecke geht und auch Telegenität eine wichtige Rolle spielt, da würde ich sagen, man kann es oder man kann es nicht.
Mhm. Und du kannst es.
Ich kann es leider, muss ich das auch ja. schon wieder
sagen. Das wird ja, gibt's was du gar nicht kannst?
Bildhauerei.
Echt nicht? Das ist doch so verrückt, einfach.
Ja, guck mal, ich habe mir ja noch ein paar Jahre...
Noch nie Fresko gemalt? Noch nie was an die Decke gemalt oder so?
Nee, noch nie. Fresken.
Einfach mal
ich
die Fresken
Frisco, halten. Die Brause Frisco, aber Fresken nee,
nicht. Heinz, das war, wie ich finde, eine sehr kurzweilige Angelegenheit mit dir. Ich habe jetzt schon zweimal gesagt, die letzten Fragen, jetzt kommt wirklich die letzte Frage. Was ist denn dein Ding mit der Deutschen Bahn?
Auch gar nicht weiter. Ich bin ja in meinem Leben sehr oft Bahn gefahren und meine letzte Fahrt, die mich nach Wiesbaden geführt hat, die war von, also im Grunde dem ganzen Spektrum an was man sich beschweren könnte, gespickt. Bei mir ist es so, dass ich dass ich beim Reisen die Intimität einer Autofahrgastzelle bevorzuge. Also dieses ewige Einsteigen, Aussteigen, da kommen Leute, setzen dich zu einem, denn teilweise wird sich schlecht benommen und so, das ist einfach nicht mein Ding. Hm. Also auf Lesereise, meine allererste Lesereise habe ich mit der Bahn gemacht. Und da war das wirklich anstrengend mit dem schweren Koffer, da hatte ich noch ein Saxophon mit, dann immer den Zug zu bekommen und dann mit dem Taxi zum Bahnhof zu fahren und dann umzusteigen und dann immer mich da nach diesen Abfahrtzeiten zu richten. Jetzt ist es so, ich steige in mein schönes SL Cabrio und fahre auch noch offen über Landstraße von einem Ort zum nächsten. Und das ist tatsächlich die Art des Reisens, die mir trotz ökologischer Bedenken, den üblichen Bedenken und so, mir gemäßer ist, da ich ansonsten sehr, glaube ich, fast vorbildliches Leben führe mit einem kleinen ökologischen Fußabdruck, erlaube ich mir diese Exaltiertheit. Und ansonsten kann ich natürlich aber sagen, Leute, Bahnfahren ist natürlich immer viel besser als Autofahren.
Na gut, also Exaltiertheit war das Wort, was ich gesucht habe. Heinz Strunk war der Gast, den ich in der heutigen Episode von DB Mobil unterwegs mit zu Gast hatte. Der gelbe Elefant ist das Buch, das kommen wird. Die Serie, die kommen wird, heißt wie?
Last Exit Schinkenstraße.
Last Exit Schinkenstraße, ein denglisches Meisterwerk. Wir sind jetzt schon drauf gespannt. Dann kommt der Kalender.
Der ist schon erschienen, aber wird wahrscheinlich
im Oktober erst so richtig ausgerollt.
Und dann kommt noch das Bilderbuch Die Käsis, die Abenteuer zweier Käses.
Ach, was sind denn Käses?
Das sind Käsesorten. Es gibt einen,
so.
Du musst dir vorstellen, es gibt ein Land, in dem die Käsis leben, also alle Hartkäse, Schnittkäse, Weichkäse,
ja.
Cheddar und so weiter. Und da geht einmal jährlich ist das große Käsefest. Und es herrscht im Käsereich ein Kastensystem, ähnlich wie in Indien. Und nun ist es so, der Zufall will es, dass sich ein einfacher, industriell gefertigter Haushaltskäse in ein Premium-Parmesan mit Stempel und Rinde verliebt.
Oh, Romeo und Julia in der
genau.
Käsewelt.
Und die beiden dürfen ihre Liebe nicht leben und müssen denn aus dem Käsereich fliehen. Und werden von den superschnellen Schimmelkäse-Sticks verfolgt.
Ah.
Unter der Ägide von dem Oberbösewicht und der heißt Beef Jesus.
Oh, ganz herzlichen Dank, lieber Heinz. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Das soll es gewesen sein. Bis bald, sagt euer Käsi Sebastian.
Okay.
Tschüss. Okay,
ja, genau.